Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Meine Predigt heute ist in erster Linie an mich gerichtet. Es ist ein Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt. Ich möchte euch heute einladen auf eine Reise durch das Leben, durch die Bibel. Mark war auf dem Heimweg von der Schule. Vor ihm ging ein Jugendlicher vollgepackt mit Sportsachen, Büchern, Pullovern und einem CD-Player. Plötzlich stolperte der Jugendliche. Seine Sachen polterten zu Boden. Kein Wunder, dachte Mark. Warum hat er auch keine Tasche mitgenommen? Er lief zu ihm hin und half ihm, die Sachen aufzuheben. Ich glaube, wir haben den gleichen Weg, lächelte er ihm zu. Wenn du möchtest, helfe ich dir, die Sachen zu tragen. Der Jugendliche schaute ihn voll erstaunt an. Er hat nicht damit gerechnet, dass ihm jemand helfen würde. Er hieß Bill und liebte Videospiele, Sport und Geschichtsunterricht in der Schule. Aber er hatte auch jede Menge Probleme. Seine Freundin hat ihn gerade verlassen. Von daher sei er nicht besonders gut drauf. Mark wunderte sich, warum der Jugendliche so offen über seine Probleme sprach. Aber wahrscheinlich hatte er auch niemanden, der ihm jetzt nur zuhörte. So entschloss er sich, Bills Einladung anzunehmen und mit ihm den Nachmittag zu verbringen. Schon bald sprachen sie nicht mehr über Bills Probleme, sondern hatten jede Menge Spaß miteinander. Auch nächste Woche trafen sie sich, wurden gute Freunde und machten schließlich ihr Abitur. Auch während des Studiums hielten sie Kontakt miteinander. 3 Wochen vor dem Universitätsabschluss hat Bill Mark angerufen und bat ihn um ein Gespräch. Etwas schien ihn zu bewegen. Weißt du, wie wir uns damals kennengelernt haben? Fragte er seinen Studienfreund. Mark nickte. Hast du dich damals nicht gefragt, warum ich so viele Sachen dabei hatte? Ja. Mark zuckte mit den Schultern. Er wusste nicht, worauf Bill hinaus wollte. Ich habe den Schrank in der Schule geleert, um meiner Nachwelt keine Unordnung zu hinterlassen. Bill schwieg einige Sekunden. Dann fuhr er fort. Ich habe die Schlaftabletten von meiner Mutter genommen, um an diesem Tag Schluss zu machen. Aber nachdem wir uns kennengelernt haben und so viel Spaß miteinander hatten, wurde mir klar, das Leben kann gar anders sein. Und wenn du dich umbringst, wirst du eine jede Menge verpassen. So siehst du, Mark, du hast damals nicht nur meine Bücher aufgehoben, sondern du hast mein Leben gerettet. Ich habe in meinem Leben schon oft feststellen müssen, wie richtig und wichtig ein rechtes Wort zur rechten Zeit sein kann. Ich vermute, dass viele von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Wie erkenne ich die richtige Zeit und wie wähle ich die richtigen Worte aus? Die richtige Zeit kann nicht die Vergangenheit sein. Wie liebend gerne würden wir einige gesagte Wörter wieder zurücknehmen. Das können wir nicht. Für manches ist die Zeit noch nicht gekommen. Da benötigen wir das nötige Feingefühl, das Hereinbrechen der richtigen Zeit zu erkennen. Die richtigen Worte benötigen wir meistens jetzt und heute. Das ist die Zeit, die Gegenwart. Für jetzt und heute die richtigen Worte zu finden, ist für mich persönlich sehr, sehr schwer. Wie reagiere ich, wenn Menschen in meiner Umgebung von Schicksalsschlägen betroffen sind? Was sage ich einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat? Wie reagiere ich, wenn ich einen Konflikt erkenne oder in einen Konflikt eingewickelt werde? Da ist eine Konfliktlösung gefragt. Mit unseren Worten können wir einen Konflikt entweder besänftigen oder noch weiter entfachten. Und wer kennt das nicht, die richtigen Worte bei einer Liebeserklärung zu finden? Wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen, wie kommt es zu Missverständnissen? wie kann ich meine Botschaft auf der Wellenlänge senden, auf die mein Zuhörer eingestellt ist? Diese Fragen bekommen einen absolut anderen Stellenwert, wenn wir einen Menschen erreichen wollen, der uns besonders am Herzen liegt. Das kann auch eine Gruppe von Menschen sein. Das können auch die Menschen in der Stadt Bamberg sein. Das können meine Geschwister in der Adventgemeinde Bamberg sein. Dass unsere Aussagen bei manchen voll ankommen und bei den anderen gar nicht ankommen, kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel, dass unser Wissenshorizont oder unsere Interessen sind unterschiedlich. Oft klappt es an der Kommunikation auch nicht, weil die Menschen unterschiedliche Mentalität haben. Während es zum Beispiel für den einen materieller Erfolg sehr wichtig ist, ist es für den anderen vor allem die soziale Anerkennung, die ganz oben bei ihm auf der Liste steht. Und wieder ein anderer möchte vielleicht vor allem etwas Aufregendes erleben. Als Sigmund Freud entdeckte, dass Symptome seelischer Not oder Krankheit einfach durch die Art, wie er mit den Menschen sprach, gelindert oder beseitigt werden konnten, war er verblüfft und befremdet. Seine medizinische Ausbildung hat ihn gelernt, den Menschen nur als Objekt der Biologie und Chemie zu sehen. Symptome wie Angst oder Depression, so hat er angenommen, seien immer ein Zeichen körperlicher Erkrankung, die nur durch medizinisches Eingreifen gelindert oder behandelt werden konnten. Hätte Freud sich Zeit genommen und im Buch der Sprüche gelesen, dann würde es vielleicht nicht so überrascht sein, dass einfache Worte so großen Einfluss auf uns Menschen ausüben. Schlagen wir mal das Buch der Sprüche auf und lesen wir, was der Schreiber der Buchsprüche zu sagen hat. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das Sprüche Kapitel 18 aufzuschlagen. Und da Vers 21. Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und dann vielleicht noch Sprüche 12, 25. Sprüche 12, 25. Sorge im Herzen betrügt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Und dann noch interessante Aussage in Sprüche 16, 24. 16, 24. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Und noch ein Text in Sprüche 25, 11. Sprüche 25, Vers 11. Ein Wort, geredet zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Freundliche Worte, geredet im falschen Augenblick, so sagt uns die Bibel auch, sind wie wenn einer das Kleid ablegt an einem kalten Tag, lesen wir in Sprüche 25, 20. Unsere Worte sind wichtig, sie haben wirklich Macht. Umso inbrüstiger ermahnt uns Jakobus, indem er sagt, dass obwohl die Zunge ein kleines Glied unseres Körpers ist, sie die Macht hat, über unser ganzes Leben zu bestimmen. Wenn Gott uns auffordert, bei jeder Begegnung einander zu ermutigen, dann schließt es die Ermahnung auch mit ein, unsere Worte in rechter Weise einzusetzen. Natürlich können wir auf unterschiedliche Art und Weise einander ermutigen, durch freundliche Worte ebenso wie durch freundliche Taten. Wir können einen kranken Freund etwas zum Mittagessen bringen, wir können einen Bekannten im Krankenhaus besuchen oder auch eine junge Familie zum Mittagessen einladen. Aber weil die Worte einen großen Einfluss auf uns Menschen ausüben, ist es besonders angebracht, darüber nachzudenken, wie wir sie einsetzen. Unsere Worte können sowohl allergrößten Schaden ausrichten, wie auch Gutes tun. Und darum geht es auch in meiner Predigt, um sorgfältig ausgewählte Worte, die für den anderen bedeutungsvoll sind und ihn ermutigen, Gottes Nähe zu suchen. Das Schlüsselwort im Hebräerbrief, das uns ermahnt, einander zu ermutigen, steht in Hebräer 10, 24. In Hebräer Kapitel 10, Vers 24 steht Folgendes. Ich lese nach Übersetzung Hoffnung für alle. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Bedeutet wörtlich übersetzt aufrütteln, herausfordern, in eine bestimmte Richtung antreiben. Ermutigung durch Worte beinhaltet den Gedanken, einen anderen Menschen auf einer Reise zu begleiten und Worte an ihn zu richten, die ihm Mut machen, die Fahrt trotz Hindernisse und Müdigkeiten fortzusetzen. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, welche Macht die Worte auf den anderen ausüben können. Wie viele unserer Höflichkeitsfloskeln, schön dich zu sehen oder wir müssen uns mal wieder zusammensitzen, sind nur freundliche Redewendungen. In unseren Gemeinden soll es nicht so sein. Bestehen nicht auch unsere Unterhaltungen manchmal aus leeren Worten, die nur den Anschein erwecken, als seien sie freundlich und liebevoll? Natürlich hat auch gesellschaftliches Gespräch und freundliche Höflichkeit ihre Berechtigung, da wo sie hingehört. Wir müssen nicht jedes Wort in einen Taler kleiden und wie mit einem Orgelbrausen hervorbringen. Frage ist nur, ob sie aufrichtig oder unaufrichtig gemeint sind, ob sie oberflächlich oder bedeutungsvoll sind. Oberflächliche und unaufrichtige Worte sind immer fehl am Platz, sie ermutigen niemanden. Der Prophet Jeremia klagte die religiösen Leiter seiner Zeit, weil sie den Schaden des Gottesvolkes nur oberflächlich heilten. Wir lesen mal in Jeremia Kapitel 6, Vers 14. Jeremia Kapitel 6, Vers 14. Und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Bibelgläubige Ortsgemeinden bestehen aus Menschen, die Jesus kennen und die deshalb durch die Wahl ihrer Wörter einen tiefen Einfluss auf die Menschen in ihrer Umgebung ausüben können. Das Reden, die Worte eines Christen sollte zumindest bis zu einem bestimmten Grade etwas von der Liebe Jesu in ihrem Leben widerspiegeln. Wenn wir erkannt haben, dass Worte Macht haben, dann dürfen wir eigentlich jetzt nicht mehr mit leeren Worten zufrieden geben. Wir müssen uns dran machen, diese Macht zu nutzen, ohne zu vergessen, dass Worte sowohl aufbauen wie auch niederreißen können. Sie sind wie ein scharfes Messer, das in der Hand eines Chirurgen heilen und helfen kann. Und in der Hand eines unachtsamen Kindes töten kann. Tod und Leben stehen in der Zungengewalt, haben wir vorher in Sprüche 18, 21 gelesen. Gestattet mir, dies an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ein Mann mittleren Alters kämpfte seit Jahren gegen eine chronische Depression. Mehrere Psychiater waren übereinstimmend der Meinung, dass sein Problem chemischer Natur sei und dass er bis zum Rest seines Lebens Antidepressiva einnehmen müsste. Im Laufe der Beratung hatte er erzählt, dass sein Vater, der aus einfachen Verhältnissen bis an die Spitze eines großen Unternehmens schaffte, hat ihn oft wissen lassen: Wenn du mal das Unternehmen erbst, wirst du ihn bestimmt ruinieren. Diese sarkastischen Worte seines Vaters verletzten jedes Mal ein bisschen mehr. Als der Vater starb, stürzte sich der Mann sofort in die Arbeit, machte Überstunden, um zu beweisen, dass die Vorhersagen falsch waren. Der Druck, der unbarmherzig auf ihm lastete, nicht versagen zu dürfen, wurde mit Alkohol gelindert. Allmählich entwickelte sich daraus ein Problem. Seine Frau drohte ihn zu verlassen und der Mann verfiel in eine anhaltende Depression, die nur durch ständige Einnahme von Medikamenten gelindert werden konnte. Die Macht der Worte seines Vaters haben sein Leben ruiniert. Zum Glück gibt es auch die positive Seite, dass die Worte, unsere Worte nicht nur verletzen, sondern auch ermutigen. Um diese Worte geht es mir, um Worte des Lebens und der Ermutigung. Die Bibel hat viele Beispiele davon. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte von David und Abigail. Nabal, der Mann von Abigail, hatte einen Konflikt mit David. David war zornig und wollte da tatkräftig eingreifen. Abigail hat von diesem Konflikt mitbekommen und hat da sehr kluge und weise und vor allem sehr schnell reagiert. Wir lesen die Geschichte in 1. Samuel, Kapitel 25. 1. Samuel, Kapitel 25. Die Geschichte ist uns vielleicht schon aus der Kindergeschichte allen gut bekannt. Die 1. Samuel, Kapitel 25, ab Vers 23. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Und wir lesen dann die Geschichte weiter, ab Vers 32. Und da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israel, der dich heute mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Noch eine bewegende Geschichte, die Geschichte von Esther. Wir lesen die in Esther Kapitel 4, Vers 14. Esther, Kapitel 4, Vers 14. Da sagt der Onkel von Esther und ermutigt sie, für das Volk Israel einzutreten. Wir wissen, Haman wollte das Volk, die ganze Nation von Juden vernichten und da müsste Esther, Königin, die vom Stamm der Juden stammte, eintreten. Und da sagt zu ihr Haman, nein, da sagt zu ihr Mardachai, der Onkel: Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Noch eine interessante Geschichte, wir lesen die im Neuen Testament. Die Geschichte von Paulus und Silas. Die sitzen im Gefängnis und da passiert was Außergewöhnliches. Die Erde erbebt sich. Wir lesen weiter wir lesen jetzt diese Geschichte in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 27. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Ab Vers 27. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr, sah er die Türen des Gefängnisses offen stehen und zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Und dann weiter noch ab Vers 33. Und er nahm zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich, also er ist der Gefängniswärter gemeint, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und führte in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wir sehen hier, dass Paulus und Silas haben im Gefängnis nicht geschwiegen. Durch sein Zeugnis, durch sein Reden, durch sein Eingreifen ist der Gefängniswärter und seine ganze Familie zum Glauben an Gott gekommen. Auch in der letzten Zeit wird das Volk Gottes nicht schweigen. Wir lesen es in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Gott möchte, dass wir uns einander ermutigen. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit kann den Läufer antreiben, das Rennen zu Ende zu laufen. Es kann die Hoffnung wieder aufleben lassen, wo die Verzweiflung herrschen wollte. Es kann die Wärme bringen in ein sonst kaltes Leben. Es kann den Menschen, der mit sich und seiner Unzulänglichkeit unzufrieden ist, ein Anlass zu gesunder Selbstüberprüfung sein. Es kann Vertrauen schaffen, wo Probleme überhand nehmen. Christen sind dazu aufgerufen, einander zu ermutigen. Weil unsere Worte einen großen Einfluss auf uns Menschen ausüben, ist es angebracht, darüber nachzudenken, wie wir unsere Worte so wählen, dass wir einander ermutigen. Unsere Worte können ermutigen. Unsere Worte können entmutigen oder gar nichts bewirken. Oberflächliche Worte erreichen wenig. Todbringende Worte entmutigen und lebensspendende Worte machen Mut. Wir sollen es lernen, so zu reden, dass unsere Worte andere Christen ermutigen, den Weg des Gehorsams mit noch mehr Eifer zu gehen. Dazu hat auch unsere Musikgruppe ein sehr schönes, passendes Lied vorbereitet, das diese Botschaft auch unterstreicht. In diesem Lied geht es um Folgendes. Wie schnell wir unbedacht andere mit unseren Worten ruinieren können. Leider gehen uns böse Worte, die uns verletzt haben, wie Pfeile lange nach. Darum wärmt euch gegenseitig mit zarten, liebevollen Worten, denn auch unsere Worte bestimmen mit darüber, ob wir mit die Ewigkeit mit Jesus Christus verbringen werden. Jetzt kommt das Lied. Ich freue mich.